Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Und schön, dass ihr mir hier so einen alten Berliner gleich als Einführungsbruder zugeordnet habt. Das tut gut. Kann ich auch alles gut verstehen. Obwohl ich ja sagen muss, über die lange Zeit unserer Verbindung ist mir auch das Erzgebirgische schon sehr verständlich geworden. Ja, die Beziehungen sind lang und deshalb habe ich auch wieder Grüße mitgebracht von Ingo und Tina Mees, von Rainer und Christa Rezek insbesondere. Und wir haben immer noch warme Erinnerungen an die Lichterfahrt mit euch gemeinsam. Die war wirklich sehr, sehr schön. Und auch die Gemeinde insgesamt lässt euch herzlich grüßen. Gerne hätte ich euch wieder Grüße mitgebracht von Helmut und Erika Seligno. Aber der Helmut ist ja Anfang dieses Jahres heimgegangen zum Herrn. Und so merken wir, die alten Recken bei uns in der Hasenheide treten Stück für Stück ab. Und ich drehe mich um und es stehen nicht mehr viele hinter mir. Und ich muss sagen, das fehlt mir. Diese Treue der Alten, dieses Gebet der Alten. Ja, du wusstest immer, da hast du eine sichere Bank. Du konntest fragen, wen du wolltest. Wir beten. Wir beten für dich, wir beten für die Gemeinde, für die Anliegen der Einzelnen. Also diese treuen Beter, das ist so ein Schatz, den wir in den Alten haben dürfen. Und das fehlt mir, dass die Garde abtritt. Und auch diese Treue, das ist etwas, was uns auch in unseren heutigen Tagen immer mehr verloren geht. Gehen wir zur Gemeinde, gehen wir zu dieser Veranstaltung der Gemeinde oder jener, naja, mal schauen, wenn ich nicht gerade irgendwas anderes vorhabe, oder bei den Alten, es ist Gemeinde, da gibt's nichts anderes, da sind wir da. Und das ist eben in dieser Prägung der neuen Generation nicht mehr in dieser Weise ausgeprägt. Und das ist schade, das ist nicht gut. Und gerade diese Treue der Alten ist etwas, woran ich mich immer wieder sehr gerne erinnere, wovon ich lernen möchte und was uns ganz, ganz besonders fehlt. Darum, schön, dass ihr noch da seid, die ihr da seid. Und der Herr segne euch. Und ich weiß, dass wir auch manches mit den Älteren dann hatten. Also so neueren Entwicklungen waren die nicht immer so ganz offen gegenüber. Aber das hatte auch sein Gutes. Also von daher, schön, Carly, Inge, wenn ich euch beide einfach mal jetzt mal rausgreifen darf, als die, die uns am längsten hier schon begleiten. Schön, dass ihr noch da seid. Der Herr segne euch und all die anderen, die der Herr hier noch bei uns lässt und wo man sich als Alter manchmal schon fragt, ja, wozu bin ich jetzt eigentlich noch da? Bin ich nicht nur noch eine Last für meine Angehörigen, für die anderen? Was kann ich noch wirken? Gerade Menschen, die viel gewirkt haben und das nicht mehr können, die verlieren dann ganz schnell auch so ihre Identität. Ja, ich kann ja nichts mehr machen. Und wozu bin ich da? Nein. Ihr seid da, weil der Herr euch hier noch gesetzt hat mit einem Auftrag. Und dieser Auftrag ist das Gebet, dieser Auftrag ist die Treue und dieser Auftrag ist, dass manche von den Jüngeren an eurem Glauben etwas lernen können. Dazu seid ihr da. Und schön, dass ihr da seid. Und dieses Thema Alter, Krankheit, Sterben, diese finsteren Täler, diese Täler des Todesschattens, durch die wir als Menschen, auch als Gläubige, einfach hindurch müssen. Das wird auch Thema sein heute Morgen, wenn wir uns den Hiskia anschauen, in seiner persönlichen Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben. Wir gehen auch hier wieder den Text ein bisschen entlang, Jesaja 38, Vers 1. Da lesen wir, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Hiskia war ein gottesfürchtiger Mann. Er war einer der besten Könige des Südreichs Juda. Er führte ein Leben im Glauben an Gott. Und das hatte er gerade erst kurz zuvor erneut bewiesen, als er der Belagerung der Assyrer vor den Toren Jerusalems im Vertrauen auf Gott standhielt. Und so ein Wunder, so eine große Befreiung erleben durfte. Und das ist auch der Grund, warum das Südreich Juda eben noch circa 150 Jahre länger bestanden hat als das Nordreich Israel. Das Nordreich hatte nur gottlose Könige. Das Südreich Juda hatte immer wieder gottesfürchtige Könige. Und darum hat das Südreich Juda circa 150 Jahre länger bestanden. Und das hatte Hiskia gerade erlebt. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Diese Erfahrungs- und Glaubens- und Errettungseuphorie, die in diesem Moment in Hiskia war. Der sich einfach nur gefreut hat, so massiv Gott erlebt zu haben. Das Eingreifen Gottes. Und die Freude ist noch da, das ganze Erfülltsein dieser Gotteserfahrung ist noch da. Und dann lesen wir, in jenen Tagen, genau in diesen Tagen, also kurze Zeit nach dieser großen Gotteserfahrung, wurde Hiskia todkrank. Und damit stehen wir vor einer Tatsache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Auch der Glaubensmensch ist völlig unabhängig von seinem Glaubensstand immer noch Teil dieser gefallenen Schöpfung. Auch Glaubensmenschen werden krank und sterben. Und dies muss eben nicht die Folge von persönlichem Ungehorsam sein, sondern es zeigt einfach, dass auch Menschen, die im Vertrauen und Gehorsam zu Gott leben, eben immer noch Teil dieser gefallenen Schöpfung bleiben und damit wie alle Menschen seit dem Sündenfall auch diesem Prozess des sterbend werdet ihr sterben unterliegen. So sagt es ja Gott in 1. Mose 2, Vers 17 als Folge des Sündenfalls, sterbend werdet ihr sterben. Der geistliche Tod als Trennung von Gott, der trat sofort ein. Aber dieser körperliche Tod, der wurde hier als Prozess angestoßen. Der begann jetzt prozesshaft zu laufen. Und so sind wir Menschen seit unserer Geburt, stehen wir bereits unter diesem sterbend werdet ihr sterben. Und Krankheit, Schwäche, all diese körperlichen Vergänglichkeitsmerkmale, die sind eben Ausfluss, die gehören damit rein. In dieses sterbend werdet ihr sterben. Also Krankheit, Schmerz, Schwäche, Verfall sind und bleiben Teil auch unseres Sterbensprozesses als Gläubige. Wir lesen in Römer 8 ab Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, da hat sie sich nicht ausgesucht, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Sie ist in diesen Sündenfall des Menschen mit hineingezogen worden, weil sie ihm untergeordnet war. Und jetzt kommt dieses Evangelium. Auf Hoffnung hin. Das ist in meiner Bibel so dick unterstrichen. Die ganze Schöpfung der Nichtigkeit, dem Verfall, diesem Sterben unterworfen. Auf Hoffnung hin. Und jetzt wird diese Hoffnung beschrieben. Dass auch selbst die Schöpfung, die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also der Heilige Geist beschreibt dieses Leiden, diesen Schmerz der Gegenwart mit dieser positiven Sinngebung, das sind Geburtswehen. Und bei den Geburtswehen wissen zumindest die Frauen, die sind nicht angenehm. Die sind sehr schmerzhaft. Aber sie haben eine Bestimmung, ein Ziel. Sie führen hinein in neues Leben. In neues Leben. Und jetzt sagt uns Gottes Wort, so ist das auch mit den Schmerzen dieser Schöpfung, dieser gefallenen Welt. Sie sind gleichsam Geburtswehen für diese Geburt des neuen Gottesreiches, wo selbst dann die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Ja, und dann geht's noch weiter. Also Römer 8, das ist ja so ein großartiger Text. Vers 23 geht's gleich weiter. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, die seufzende Schöpfung, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wieder schön. Das ist die Erstlingsgabe des Geistes. Da kommen noch mehr, die diesen Geist auch kriegen. Wir sind nur die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe, schreibt Jakobus einmal. Wir haben als Gläubige, als Gemeinde die Erstlingsgabe. Wir sind die Erstlinge, aber nicht die Letzten. Aber auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und jetzt kommt, wir stehen nicht da und sind erfüllt und sagen, was sollen mir Schmerz und Tod und Leid, habe ich doch Christus und den Geist. Nein. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst, seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ach, ich bin da so getröstet, dass Paulus nicht sagt, Manometer, wir haben doch diese Hoffnung und wir haben den Christus und den Geist und da müssen wir doch über alles nur so rüberfliegen. Nein, auch wir seufzen. Das ist okay, wir dürfen seufzen, wir sind noch in diesem Leib des Todes, da quält uns noch vieles. Und das ist keine Sünde, zu seufzen. Solange wir nur vor Gott seufzen, zu ihm hin und nie von ihm weg. Wir dürfen klagen, wir dürfen seufzen, wir dürfen es ihm sagen. Das ist nicht Schuld, nicht Sünde, nicht Kleinglaube, das gehört mit dazu. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir haben diese Erlösung unseres Leibes eben noch nicht. Die kommt erst noch. Und das müssen wir unbedingt festhalten, denn immer wieder kommen heute Leute aus dem Raum der Gemeinde auf uns zu, die behaupten, dass wir heute schon einen Anspruch auf Gesundheit haben, wenn wir nur richtig glauben. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Das ist hart, aber das gehört auch zum Leben eines Glaubensmenschen. Wir lesen weiter in Jesaja 38, Vers 1. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Auch der Glaubensmensch muss durch die existenziellen Erfahrungen von Krankheit und Sterben hindurchgehen. Aber wo ist der Unterschied? Wo ist denn der Unterschied zu dem Menschen, der Christus nicht hat, wenn wir da auch durch müssen? Wo ist der Unterschied? Er ist bei uns. Er ist bei uns. Und wenn ich schon wandere, im Tal des Todesschattens fürchte ich kein Unheil. Warum nicht? Weil mir nichts passieren kann? Nein. Denn du bist bei mir. Das ist der Unterschied. Und das ist so ein riesiger Unterschied. Jesus, der Auferstandene, der Lebendige, ist bei uns. Er trägt uns, er führt uns auch durch das Tal des Todesschattens hindurch. Und er ist uns nie näher als im Tal des Todesschattens. Das ist ja im Psalm 23 dieser erstaunliche Ablauf, ja? Der Herr ist mein Hirte, er. Und dann mit einmal im Tal des Todesschattens, du. Und ab dem Tal des Todesschattens wird aus dem Er ein Du. Und da merken wir, da ist was passiert, da ist diese Beziehung noch viel näher, viel enger geworden. Und das ist eigentlich das, was ich immer wieder höre von den Geschwistern in großen Nöten, dass sie sagen, ja, das ist hart, das ist schlimm, das ist schwer, aber eigentlich war mir Jesus noch nie so nah wie jetzt in dieser Situation. Auch trotz allem Klagen und Seufzen erleben wir dann die Nähe und das Durchtragen unseres Herrn. Du bist bei mir. Und diese Erfahrung macht auch Hiskia. Gott redet mit ihm. Er sendet den Propheten Jesaja zu Hiskia, um ihn auf das Kommende vorzubereiten. Nun gibt es in so einer Situation sehr verschiedene Ansprachen Gottes. Es gibt Gläubige, die in so einer Situation das Wort empfangen haben aus Psalm 118, die Verse 17 und 18. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn erzählen. Hart hat der Herr mich gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Das ist eine großartige Zusage Gottes, die manches Kind Gottes bereits für sich persönlich von Gott empfangen und dessen Erfüllung erlebt hat. Also der Bruder Pastor Martin Henninger, der hat das in seinem Leben genauso erlebt und von anderen weiß ich es auch. Dass sie dieses Wort als Zuspruch Gottes erlebt haben, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn erzählen. Also hier kann manch ein Kind Gottes von Wundern der Gnade Gottes erzählen. Aber nicht immer und nicht bei jedem läuft es so. Gott hat für jeden von uns einen speziellen Plan mit unserem Leben. Gott hat alle Tage unseres Lebens in sein Buch eingeschrieben, auch die letzten. Wir lesen im Psalm 139, Vers 16, meine Urform, meinen Keim, gemeint ist der Embryo, sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also Anfang und Ende unseres Lebens liegt in Gottes Hand. Und für beides hat Gott seinen Plan und seine Zeit. Und was von den Weltreichen gilt, das gilt auch für unser persönliches Leben. Dieses Wort aus Daniel 7, Vers 12. Lebensdauer wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Bis auf Stunde, Lebensdauer. Das gilt für die Weltreiche und es gilt für unser persönliches Leben. Gott gibt den großen Reichen dieser Welt und unserem kleinen Leben als Gottes Maßes seine präzise Zumessung. Bis auf Zeit und Stunde, bis auf Stunde hinauf. Und deshalb kommt für jeden von uns einmal der Tag, an dem es heißt, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Und so war es bei Hiskia. Ihm gab Gott keine Verheißung von Heilung und Lebensverlängerung, sondern nur die klare Aufforderung, sein Haus zu bestellen. Aber auch das ist ja ein gnädiges Wort. Denn viele sterben unvorbereitet und haben ihr Haus nicht bestellt. Oft ist unser Haus nicht einmal äußerlich bestellt. Kein Testament, keine Verfügung für unsere Beerdigung, keine Vorsorge für die Zurückbleibenden. Und zu manchen Erbstreitigkeiten wäre es nicht gekommen, wenn das Haus vorausschauend bestellt worden wäre. Schieben wir doch diese Dinge nicht immer vor uns her, sondern bestellen wir rechtzeitig unser Haus, auch in den äußeren Dingen, aus Liebe und Fürsorge für die Zurückbleibenden. Darum geht's. Aus Liebe und Fürsorge für die Zurückbleibenden. Und ich finde es immer schön, wenn ich eine Beerdigung zu machen habe. Wenn dann das vorbereitet ist, wenn da jemand sagt, ich weiß, ich werde eines Tages gehen und hier meine Beerdigung, ich möchte dieses Wort gepredigt haben, möchte, dass diese Lieder gesungen werden. Und hier ist mein Lebenslauf, ganz kurz zusammengefasst, prägnant, damit du, der du die Beerdigung machst, daran nicht 5 Wochen sitzt, sondern meiner segnend gedenkst und ich alles vorbereitet habe. Ja, das ist... Bestelle dein Haus in äußerer Hinsicht. Von Josef heißt es in Hebräer 11, 22, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszuges der Söhne Israel. Und was macht er? Er traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Also das kann man auch aus Glauben tun. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das gilt eben nicht nur in äußerlicher Hinsicht, aber da auch, sondern vor allem für unseren inneren Stand vor Gott. Wir sollten auch das Haus unseres Lebens bestellen, bevor wir vor unseren Gott treten. Wo sind Beziehungen zu Menschen noch ungeklärt? Wo leben wir noch in Verbitterung, in Streit, in Sprachlosigkeit? Was schleppen wir noch an ungeklärten Belastungen aus der Vergangenheit mit uns herum? Haben wir Frieden mit den Menschen? Wollen wir mit diesen alten, offenen Bitterkeiten, die wir schon seit 40 Jahren in unserem Leben mit uns rumschleppen, wollen wir mit denen noch vor unseren Herrn treten? Wollen wir die mitnehmen? Wollen wir es nicht hier klären? Loslassen? Auch wo man uns verletzt und Unrecht getan hat. Aber vor allem haben wir Frieden mit Gott. Ist alles geklärt? Können wir mit dem Mantel der Gerechtigkeit Jesu vor unseren Gott treten? Wisst ihr, keiner von uns hat Einfluss auf die Frage, wann wir sterben. Aber wohin wir sterben, darauf haben wir Einfluss. Das entscheidet sich an unserer Stellung zu Jesus. Und da reicht eben nicht so, ich glaube daran, dass es ihn gibt und daran habe ich keinen Zweifel, aber sonst den Rest, da lebe ich mein Leben alleine. Das ist nicht biblischer Glaube. Die Bibel sagt, den Glauben haben auch die Dämonen und die zittern. Aber das ist keine Lebensbeziehung mit Christus, da täuschst du dich selbst. Bestelle dein Haus, auch in der Beziehung zu Gott. Und das fängt nicht erst ab 70 an. Steffen, ratzfatz, mit einmal standest du an den Pforten der Ewigkeit. Tino, gerade jetzt wieder die Tage gehört. Das kann so schnell gehen, dass der Herr sagt, komm heim. Wir lesen weiter in Jesaja 38, Abvers 2, da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand. Ich sehe das im Bett. Dreht er sich jetzt um mit dem Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue mit ungeteiltem Herzen gelebt habe. Und Hiskia weinte sehr. Dieser König, dieser Mann Gottes, dieser Kriegsherr, dieser Regent, dieser Mann. Und Hiskia weinte sehr. Ja, das darf sein. Und auch Männer dürfen weinen. Hiskia weinte sehr. Und da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Hiskia kann sich mit der Entscheidung Gottes über seinem Leben nicht abfinden. Er tut das, was immer und in jeder Situation das Beste ist. Er betet. Er bleibt mit seinen Gedanken und Gefühlen nicht bei sich allein. Das ist ja oft so, dass Menschen sagen, ja, das mache ich mit mir selbst aus. Und dann kreisen wir in unseren Gedanken und Gefühlen immer nur um uns selbst. Nein, wir müssen das nicht mit uns allein ausmachen. Wir haben unseren guten Hirten. Wir haben Jesus. Und das macht uns Hiskia vor. Er bringt seine Not vor Gott. Er betet und er weint vor seinem Gott. Und das ist das riesige Vorrecht des Glaubens. Wir sind mit unserer Not nicht allein. Wir dürfen zu unserem himmlischen Vater kommen und unser Herz vor ihm ausschütten. Das finde ich so schön, Psalm 62, Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Also, wenn du hier eine Kiste hast, denn da sind ganz viele Gegenstände drin, und du schüttest diese Kiste aus, wie machst du das? Indem du da die Gegenstände einzeln rausnimmst, blank polierst, weglegst und dann das nächste? Nein. Ausschütten tust du die Kiste, indem du einmal auf den Kopf stellen. Und dann kommt da alles raus, egal in welchem Zustand das gerade ist. So dürfen wir beten. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Da muss ich nicht irgendwie so eine fromme Zensur vorschalten. Ja, wie kann ich das vor Gott formulieren und ist das so richtig und wie muss ich das jetzt vor ihm auch angemessen formulieren? Nein, nein, nein. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das heißt, so wie es ist an eurem Herzen, ihm zu Füßen, ihm in seine Hände ausschütten. Mit allem Schmerz, mit aller Not, mit allen Klagen, mit allen Anklagen. Raus zu ihm. Und dann nicht da stehen und, ach, war das jetzt auch geziemlich oder so. Das ist schön, das ist gut. Aber die Menschen, die in Hochmut und Stolz vor Gott stehen, ja, die hört er nicht. Aber er sagt, wo ein Mensch mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen und Geist vor ihm steht, da wird er das nicht verachten. Das geknickte Rohr, das schon angeknickt ist, wird er nicht abbrechen. Das ist diese Fürsorge. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Also wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütteln. Glaubt mal, der Herr kann das tragen. Der Herr kann unsere Verzweiflung tragen. Der Herr kann unseren Schmerz tragen, der Herr kann unsere Anklagen tragen, solange wir nur immer zu ihm hin ausgerichtet sind und nicht von ihm weg, dass uns Schmerz und Leiden nicht in den Trotz, nicht in die Verhärtung von ihm wegführen, sondern zu ihm hin. Das ist das, was er liebt, das ist das, was er will. Und dann hält er unseren Schmerz und unsere Klagen aus. Da müssen wir keine Sorgen haben. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wohin sonst sollten wir denn gehen? Und jetzt geschieht das völlig Überraschende. Gott lässt sich von Hiskia erbitten und ändert seinen Plan mit Hiskia. Er schiebt den letzten Tag hinaus und fügt Hiskia eine Lebensdauer von 15 Jahren hinzu. Darüber könnt ihr jetzt mal nachdenken, während ich was trinke. Das macht unserem Gottesverständnis doch mächtig zu schaffen, oder? Wie ihr haben von Gott und seinen Plänen doch eher eine fatalistische Vorstellung. In Eisen gegossen, unabänderlich, es kommt, wie es kommt, und wir können uns jede Mühe und jedes Wort und eigentlich auch jedes Gebet sparen. Und deshalb staunen wir so, dass Gott seine klare Ansage zum Lebensende von Hiskia auf dessen Flehen hin hier abändert und 15 Jahre zulegt. Nun könnte man sagen, Gott hat das von vornherein so vorgehabt. Er hat sein erstes Wort an Hiskia gar nicht ernst gemeint. Es war nur eine Prüfung. Natürlich hat Gott auch das Gebet Hiskias vorhergesehen. Natürlich kann Gott auch das in seinen Plan einbauen. Das ist keine Frage. Aber unser Text schildert das Ganze eben gerade nicht so. Das Wort Gottes an Hiskia ist nicht anders zu verstehen, als dass er nach dem Willen Gottes eigentlich nicht wieder gesund werden, sondern sterben soll. Und deshalb spricht Gott ja bei diesen 15 Jahren auch von einem Hinzufügen. Ein Hinzufügen zu der ursprünglichen Lebensdauer, die Gott für Hiskia vorgesehen hatte. Wie immer wir uns das logisch zusammenreimen wollen. Gott verknüpft, das ist die Botschaft des Textes, Gott verknüpft die Änderung seines ursprünglichen Wortes über Hiskia mit dessen Gebet. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Wir stehen hier vor einem Geheimnis, das wir nicht logisch klären können, sondern wo wir einfach in diesem Es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben im Glauben leben müssen, in diesem Spannungsfeld. Und wir stehen hier vor dem Geheimnis, dass Gott uns als Menschen in sein Handeln mit einbezieht. Gottes Plan läuft nicht statisch und unabhängig vom Menschen einfach so runter, sondern er bezieht den Menschen mit ein. Gott hört unser Gebet. Gott sieht unsere Tränen. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist nicht, ich will deinem Leben 15 Jahre zulegen. Das war die Botschaft für Hiskia. Das kann im Einzelfall so sein. Auch unser Bruder Heller hat das übrigens fast ganz genau so erlebt, wie mir berichtet wurde. Das kann im Einzelfall so sein. Aber unabhängig davon, wie das jetzt konkret von Gott aus zugesagt wird, das eine gilt uns immer und für alle. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Und das Wort, das könnt ihr mitnehmen und dessen dürft ihr euch immer gewiss sein. Das gilt jede Sekunde eures Lebens. Steht euer Herr vor euch und sagt, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Wie immer das dann konkret auch weiterläuft. Hier bei Hiskia macht es eben für den weiteren Verlauf tatsächlich einen Unterschied, ob gebetet wurde oder nicht. Ohne sein Gebet wäre das nicht so gelaufen. Schon für Jona war das ein Problem. Er verkündet das Gericht über Ninive. Und er tut das sehr gerne, denn die Assyrer waren Israels mächtigste Feinde damals. Und dann passiert das, was eigentlich jeder Prediger sich wünschen würde. Die gottlosen Assyrer tun Buße auf seine Predigt hin. Und das betrübt den Jona tief. Denn er wollte nicht, dass die Buße tun. Er wollte, dass sie im Gericht Gottes verrecken. Und jetzt tun sie Buße und Gott sagt, na dann blase ich mein Gericht ab. Das hat so viele Auswirkungen, diese Haltung des Jona. Der kenne ich so viel auch in uns als Kinder Gottes wieder, ja. Sollen doch die anderen verrecken. Verdient haben sie es alle Male.
Nein, nein. Da macht die Buße Ninives einen Unterschied. Gott schenkt Ninive circa 150 Jahre zusätzliche Gnadenzeit. Das Gericht über Ninive kommt, aber es kommt später als ursprünglich vorgesehen. Wir lesen dann im Buch Nahum davon, wie das dann circa 150 Jahre später passiert. Also es macht für den weiteren Verlauf einen Unterschied, ob Buße getan wurde oder nicht. Wie Gott das alles in seinen Plan mit einbaut, das weiß ich nicht. Aber dass er es tut, davon legen diese Berichte der Bibel ein klares Zeugnis ab. Und deshalb sollten wir unser vielleicht zu statisches, zu fatalistisches Verständnis von Gottes Plan und Handeln hiervon korrigieren lassen. Gebet, Buße, Umkehr machen einen Unterschied. Es gibt aber noch eine andere Seite an dieser Glaubenserfahrung des Hiskia, die wir nicht unbeachtet lassen sollten. Schauen wir uns also das noch einmal an. Jesaja 38, Vers 2. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Die Wand, diese Wand, die steht hier nicht nur symbolisch für die Einsamkeit und Intimität der Situation, sondern diese Wand steht hier vor allem auch für die begrenzte Sicht des Hiskia, die nur auf das Diesseits bezogen ist. Hiskia sieht nur bis zur Wand des Diesseits. Sein Glaube kann noch nicht hindurch, noch nicht dahinter schauen. Und diese Begrenzung auf das Diesseits kommt auch in seinem Gebet zum Ausdruck. Ich empfehle euch sehr, dass ihr euch zu Hause, Jesaja 38, die Verse 9 bis 20, also die Verse, die unserem Predigttext folgen, Jesaja 38, 9 bis 20, lest euch die mal durch zu Hause. Denn hier hat Hiskia sozusagen eine Tagebucheintragung von seinem persönlichen Erleben in dieser Situation gemacht. Das ist ganz spannend, Tagebuch des Hiskia zu lesen, wie er das aufschreibt, wie ihm das gegangen ist in dieser Situation. Da haben wir herrliche Aussagen. Tritt als Bürge für mich ein. Ja, Jesus als Bürger unseres Lebens. Dann schreibt er, was soll ich sagen? Dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat. Und dann dieser herrliche Satz, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Ganz wunderbar, was der Hiskia hier für einen Glauben zeigt und was er hier in seinem Tagebuch uns aufschreibt. Aber Hiskia hatte auch eine Begrenzung seines Glaubens, diese Wand. Und die kommt zum Ausdruck dann in den Versen 10 bis 12. In der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheols. Ich bin beraubt des Restes meiner Jahre. Vers 11. Ich werde Jahwe nicht sehen, Jahwe im Land der Lebendigen, auch nicht Menschen mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Du wirst ein Ende mit mir machen. Vers 18. Der Scheol, das Totenreich, preist dich nicht. Der Tod lobt, singt dir nicht. Die in die Grube hinabgefahren sind, hoffen nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich. Merken wir, Hiskia hat noch nicht den weiten Glaubenshorizont, wie wir ihn seit der Auferstehung Jesu haben dürfen. Das ist ihm nicht vorzuwerfen, sondern ist einfach nur Ausdruck der heilsgeschichtlichen Offenbarungsstufe des alten Bundes. Er hatte noch nicht diese große lebendige Hoffnung. Geschweige denn, dass er wusste, dass auch der Sheol den Herrn preisen wird. Das hat er nicht gesehen. Für ihn war Schluss, Ende aus. Gott nur in seinem Wirken aufs Diesseits beschränkt. Und Leute, wie viele Gläubige gibt es, die genau das denken? Dass Gottes Wirken nur auf dieses Diesseits beschränkt wäre. Nein, Jesus hat seit seiner Auferstehung die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Was heißt Schlüssel? Das heißt Schlüsselgewalt, Vollmacht. Er geht rein, wie er will. Und er holt raus, wen er will. Er ist der Auferstandene, der Lebendige, der Herr. Aber Hiskia, alter Bund, hat diese Perspektive noch nicht. Aber seit Ostern dürfen wir sie haben. Jesus hat die Macht des Todes besiegt. Seit Ostern haben sich die Machtverhältnisse von Tod und Sterben radikal verändert. Wenn wir das im Alten Bund lesen, das ist nicht der neueste Stand, das ist nicht die neueste Version. Ja, wir haben eine neuere, seit der Auferstehung Jesu hat sich ja alles verändert. Und seitdem ist Sterben für den Christusgläubigen nicht mehr das Ende, sondern der Anfang von etwas viel Schönerem. Sterben ist nur noch das Eintreten in die unmittelbare Gegenwart Jesu, das Sterben. Sterben bedeutet, ich gehe durch diese Tür des Diesseits hindurch zu meinem Herrn. Das ist Sterben. Und wir sehen bei dem Apostel Paulus, der sich im Gefängnis in Rom in der Erwartung seiner Hinrichtung befindet, dass er das ganz anders sieht und umbetet, als das Hiskia in seiner Wandbegrenzung noch tut. Wir lesen das bei Paulus in Philipper 1, ab Vers 20. Ich erwarte und hoffe sehnlichst, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass wir alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann ist es für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt. Auf der einen Seite habe ich Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Aber das Bleiben im Fleisch ist nötiger um euretwillen. Wow. Das ist die Haltung, die uns seit der Auferstehung Christi geschenkt ist. Paulus muss mit Gott nicht um eine Verlängerung seines Lebens ringen. Er ist bereit für beides, gehen oder bleiben. Und Paulus weiß nicht, was er wählen soll. Und das Schöne ist, er muss nicht wählen. Die Entscheidung trifft Gott selbst. Und auch wir müssen nicht wählen. Ja, wir dürfen, wir können nicht wählen. Diese Sterbehilfe im Sinne von eigenmächtiger Lebensverkürzung ist eben eigenmächtig. Steht uns nicht zu. Wir wissen, Gott setzt unserem Leben ein Ende, ein Ziel. Die Wand, die Hiskia in seiner Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben eben noch diesen Glaubensblick begrenzt, die ist seit Ostern machtvoll durchbrochen. Und was für ein Geschenk, dass wir eine lebendige Hoffnung haben dürfen durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, wie das Petrus so wunderbar schreibt. Was für eine Gnade, dass wir hinter diese Wand schauen dürfen. Dass wir wissen, wohin wir gehen. Und dann gibt es noch eine andere Seite dieser Lebensverlängerung, die möchte ich nur kurz andeuten, die uns nachdenklich machen kann. In diesen zusätzlichen 15 Jahren des Hiskia kommt es zu zwei schwerwiegenden Ereignissen mit erheblichen Konsequenzen. Nach seiner Genesung überhebt sich Hiskia und zeigt der Gesandtschaft von Babel alle Schätze seines Hauses. Und deshalb kommt der Zorn Gottes über ihn. Und nur weil Hiskia sich anschließend wieder demütigt, wird auch dieses Gericht aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und dann wird Hiskia in diesen 15 Jahren noch ein Sohn geboren. Und wisst ihr, wie der heißt? Ich lausche, Bibelkenner an die Front. Wie lautet der Name dieses Sohnes des Hiskia aus den letzten 15 Jahren? Du bist froh, dass du den Namen deines eigenen Sohnes kennst. Hä? Also. Manasse. Manasse. Und Manasse war der schlimmste König des Südreiches. Mit Menschenopfern hat er eingeführt und. Ganz schlimm. Ja, wir lesen in der Bibel, dass Gott auch ihn in den Zerbruch führt und er wieder umkehrt am Ende seines Lebens. Die Gnade siegt, Gnade siegt immer. Aber trotzdem, hier kam es zu ganz, ganz schlimmen, schweren Entwicklungen, zu Ereignissen, die zeigen, ja, zusätzliche Lebenszeit ist eben auch zusätzliche Zeit der Verantwortung. Und habt ihr schon mal überlegt, warum diese Zeiger an der Sonnenuhr 10 Stufen zurückgingen? Als Zeichen? 10 ist die Zahl der menschlichen Verantwortung. Die 10 Gebote. Die 10 Versuchungen Israels gegenüber Gott. Die 10 als Zahl der menschlichen Verantwortung. Das heißt, Gott hat in dem Zeichen schon gezeigt, du, Hiskia, ich lege dir jetzt 15 Jahre zu. Aber das ist nicht nur Vorrecht, das ist auch Verantwortung. Pass auf, wie du mit dieser zusätzlichen Zeit deines Lebens umgehst. Und das hat Hiskia nicht gut gemacht. Dieser Verantwortung ist er nicht gerecht geworden. Und das kann uns eine Lehre sein. Wir wissen eben nicht, was in einer von Gott zusätzlich erbetenen Zeit auf uns zukommt. Und jetzt hört hin, das ist wirklich ein harter, steiler Satz, aber ich glaube wirklich, dass er wahr ist. Vielleicht ist es ja eine verborgene Gnade Gottes. Wenn Gott einen Menschen 15 Jahre früher als menschlich gewünscht aus diesem Leben wegnimmt. Kann das eine verborgene Gnade Gottes sein? Dass er etwas erspart? Wisst ihr, ich habe das gepredigt vor einigen Wochen. Dann kommt ein junges Paar auf mich zu, mit Tränen in den Augen. Sagen sie, wir haben unser Kind zu früh verloren. Aber das gibt uns Hoffnung. Ja? Viele Dinge, die menschlich schlecht und böse zu sein scheinen, Begrenzungen. Warum nimmt Gott den Menschen schon so früh weg? Oder. Können eine verborgene Gnade Gottes sein. Und ich glaube an den Gott aller Gnade, ich glaube an den Gott der Liebe und ich glaube an den Gott, der alles, was er tut, immer in seiner Weisheit und aus Liebe tut. Also hat auch das seinen Grund in seiner Liebe und kann eine verborgene Gnade Gottes sein. Und deshalb wollen wir in den Grenzerfahrungen von Krankheit und Sterben mit Jesus in Gethsemane beten lernen. Ich fand das so schön hinten, euer Modell von den Kindern. Oh, würde ich am liebsten gleich mitnehmen. Wunderschön. Gethsemane, Golgatha und dann Ostern. Haben sie ganz toll gemacht. Und es fängt eben an in Gethsemane, wo unser Herr betet, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Das hat er gebetet. Nimm diesen Kelch von mir weg. Aber dann kommt eben das Zweite. Doch nicht, was ich will, sondern wie du willst. Und das dürfen auch wir tun. Wir dürfen unserem Vater konkret sagen, wie wir es gerne hätten. Dürfen wir machen. Und dann dürfen wir uns seiner Weisheit und seiner Liebe und seinem Willen unterstellen und sagen, Herr, und wenn das jetzt wieder zu kurz gedacht ist von mir, weil ich das wieder gar nicht überblicke, was das überall für Auswirkungen hat, was du da gerade tust. Ich sehe nur diesen kleinen Ausschnitt und du siehst, wie das alles zusammenhängt. Wenn du siehst, dass das wieder mal nur kleiner Unsinn ist von mir, dann verwirf es so schnell wie möglich. Dein Wille geschehe. Und dann nehmt mit diese Verheißung Gottes für jeden von uns. Ich habe dein Gebet gehört. ich habe deine Tränen gesehen. Amen. Wir wollen beten. Du, unser geliebter Vater, in unserem Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass wir Abba, Vater, Papa zu dir sagen dürfen, wie kleine Kinder. Dass wir so kommen können und wie kleine Kinder kommen wir oft so, ja, so töricht, weil wir einfach nicht überblicken, was hier gerade abgeht. Und dann zweifeln wir oft an deiner Liebe, an deiner Weisheit, an deiner Gnade, weil das, was wir sehen, so vordergründig ganz anders zu sein scheint. Und wir danken dir dafür, dass du uns hier in dieser Geschichte etwas davon offenbarst, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der unser Gebet hört, unsere Tränen sieht, dass du aber auch ein Gott bist, der genau weiß, was zu welcher Zeit in unserem Leben richtig und nötig ist. Und doch, Herr, bitten wir dich, dass wir aus diesem Vertrauen heraus nicht zu Menschen werden, die mit einmal gar nicht mehr beten, sondern irgendwie nur noch so fatalistisch dahinnehmen, weil sie sagen, es kommt doch, wie es kommt, sondern dass wir immer wieder bereit sind zur Umkehr, zur Buße, immer wieder im Gebet vor dir ringen und einstehen, in dem Wissen, dass es einen Unterschied macht, ob Buße getan wird oder nicht, ob gebetet wird oder nicht. Vater, auch das verankere ganz tief in uns. Auf der einen Seite dieses unbedingte Vertrauen und Unterstellung unter deinen Willen und auf der anderen Seite aber auch ein fröhliches Leben des Glaubens in dem, was du uns schenkst, im Gebet und im Raum zur Buße. Und Vater, so danken wir dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast, dass wir nicht vor dieser Wand stehen, sondern eine lebendige Hoffnung haben dürfen und wissen, sterben bedeutet für uns zu dir gehen, dir endlich in die Augen schauen. Und solange wir bleiben sollen im Fleisch, hast du damit einen Auftrag, einen Sinn, eine Bedeutung. Und da wollen wir uns auch deinem Willen unterstellen und wollen auch in diesen schweren Situationen etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Und so bitten wir dich jetzt ganz besonders für all die Geschwister unter uns, Herr, die in der letzten Wegstrecke sind, die im Tal des Todesschattens sind, die im Schmerz, im Leid, in der Begrenzung, auch in der Qual leben müssen. Herr, segne sie, sei ihnen nah, tröste, stärke sie, setze sie zum Segen, verherrliche dich in ihnen und nimm sie gnädig auf bei dir. Danke. Amen.